Guten Morgen miteinander. Wir sind in unserer Predigtreihe immer noch in Kapernaum, am See Genezareth. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns gemeinsam aufmachen und dort einmal den Gottesdienst in der Synagoge besuchen. Vielleicht müssen wir uns trennen, wie am Wochenende. Männerseite, Frauenseite. Gibt es zwar in der Synagoge nicht, sondern dort sind die Männer unten im Saal und die Frauen sind oben auf der Empore. Und ihr Frauen oben auf der Empore, gell, ihr dürft nicht schwätzen. Sonst müsse der Paulus sein bekanntes Wort sagen, die Frau schweige in der Gemeinde. Er will eben, dass Ruhe ist. Der Gottesdienst in der Synagoge kann anfangen. Und sie kommen nach Kapernaum und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und sie waren überwältigt von seiner Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich war da in der Synagoge einer mit einem unreinen Geist, der schrie laut auf: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus herrschte ihn an und sprach: Verstumme und fahr aus. Und der unreine Geist zehrte ihn hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr aus. Und sie gerieten alle außer sich so sehr, dass einer den anderen fragte: Was ist das? Eine neue Lehre aus Vollmacht? Selbst den unreinen Geistern gebietet er, und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm drang sogleich hinaus ins ganze Umland von Galiläa. Jesus hat in der Synagoge gelehrt. Manche sind überwältigt gewesen von seiner Lehre. Denn er hat nicht gelehrt, wie er die Schrift gelehrte, sondern mit Vollmacht. Was hat denn seiner Lehre Vollmacht gegeben? Seine gute Rhetorik, die er hatte, oder die vielen Argumente, oder sein Pathos, den er ausgestrahlt hat, oder vielleicht, dass er ganz auswendig konnte predigen, ohne Konzept. Die Kraft von seiner Verkündigung liegt nicht in der Art der Darbietung. Das ist ganz gleich, wie ich an einem Gefangenen sage: Du bist frei. Tue ich das mit grossem Pathos und Händebewegungen und sage: Du bist frei, du kannst gehen. Oder tue ich das einfach ganz gewöhnlich und sage: Sie könnten gehen, sie sind frei. Kraft liegt in dem Wort: Du bist frei. Ob ich es mit Pathos oder laut sage, oder ganz leislich. Der Paulus hat das auch erlebt. Man sagt, er war ein schlechter Redner. Und die Korinther haben ihn kritisiert. Sie haben gesagt: Deine Briefe wiegen schwer und sind stark, aber wenn er anwesend ist, der Paulus, ist er schwach und seine Rede kläglich. Paulus hat gesagt: Und wenn ich schon ungeschickt bin in der Rede, so bin ich es doch nicht in der Erkenntnis. Und ganz am Anfang vom ersten Brief sagt er: Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Jesus lehrt also nicht wie die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten haben menschliche Gebote gelehrt. Und die menschlichen Gebote haben doch Menschen niedergedrückt. Jesus aber spricht und lehrt den Willen Gottes, den Willen, der die Menschen befreit. Er redet mit Vollmacht und mit der Autorität von Gott. Er redet Gottes Wort. Und wenn Gott spricht, so geschieht's. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. In dieser Vollmacht, mit Gottes Wort, hat Jesus gelehrt in der Synagoge. Dort hat es auch einen Mann gehabt mit einem unreinen Geist. Sei es schon hindeutet, unrein ist etwas, was sich mit der Reinheit von Gott nicht in Beziehung bringen lässt. Der Geist unrein ist also nicht von Gott gestammt, sondern der kommt vom Bösen. Der Geist bestimmt Menschen und hebt sie gefangen. Es steht nicht da, dass man ihm äußerlich etwas hätte können anmerken. Wahrscheinlich hat er ausgesehen, wie alle Menschen, die dort waren. Und es steht dann nicht da, dass er irgendwie durch eigene Schuld in den Zustand hineingekommen ist, sondern es ist einfach jetzt so genommen. Aber der hat anders reagiert als Menschen auf die Lehre von Jesus. Er schreit laut auf. Er sieht sich und seine Genossen jetzt von Jesus bedroht. Und sagt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Jetzt stöhnt sich also da in der Synagoge der Heilige Gottes und der unreine Geist gegenüber. Jesus herrscht an. Er bedroht den Geist, verstumme und fahre aus. Also nur mit Wort, mit seinem Wort, sagt Jesus, verstumme und fahre aus. Der unreine Geist bäumt sich auf zum letzten Mal. Er zehrt den Mann hin und her. Der Mann schreit nochmal auf und dann ist der Geist ausgefahren. Eigentlich könnten wir jetzt hier den Gottesdienst schliessen und könnten das Amen sprechen. Aber ich will, bevor ich zum Schluss komme, noch Klammern auftun und will noch in die Klammern einen Exkurs einfügen. Vor Jahren war auch wie in unseren Gemeinden öfters die Rede von okkulter Belastung. Und dass man die Personen lossprechen könnte. Die älteren Personen von uns haben das sicher noch erlebt. In der letzten Zeit ist es eher ruhig geworden. Ich möchte bei dem Exkurs einige Lichter aufblitzen lassen. Die sind mir gekommen bei der Vorbereitung zu dieser Predigt. Mein Zwillingsbruder hat nach der Lehre eine Arbeitsstelle angenommen in einer Firma und hat dort im Aussendienst als Vertreter gearbeitet. Sein Standort war La Neuville am Bielersee und er war für das Welschland zuständig. Und weil er dort hat müssen Firmen besuchen musste, hat er ein Firmenauto bekommen. Er war der Erste in der Familie, der ein Auto hatte. Das war etwas, ein VW-Käfer. Natürlich war das auch etwas für den Vater. Wenn der Ferien hatte, ist er ab und zu mit dem Bruder einfach mitgefahren, seine Tour. So sind sie eines Tages in die Nähe von der französischen Grenze gekommen. Und der Bruder hat gesagt, komm, wir gehen doch mal rüber. Dann sind wir mal in Frankreich gewesen. Der Vater hat sich vehement geweigert. Kommt nicht in Frage. Er geht nicht über die Grenze. Und da ist alles rausgekommen. Da ist alles am Tag gekommen. Der Vater ist als junger Bursch auf einem Jahrmärt zu einer Wahrsagerin gegangen. Einfach so als Jux hat er die Hand hergegeben. Die hat aus der Hand rausgelesen, wenn du mal nach Frankreich gehst, dann kommst du nicht mehr zurück, dann stirbst du. Mein Vater ist sicher durch das nicht okkult belastet gewesen, aber er war gebunden durch den Aberglauben. Er ist im Glauben gestanden, aber er ist eben gebunden gewesen im Aberglauben. Er ist nicht frei gewesen. Wie viele Menschen heute aus allen Gesellschaftsschichten sind wohl noch im Aberglauben gefangen. Die haben ein schlechtes Gefühl. Sie haben Angst, wenn eine schwarze Katze den Weg überquert. An einem 13. Nein. Da heiratet es nicht. Oder ist Zimmer 13. Da wird es sowieso nicht gehen. Und letztens haben wir doch erst gerade den Freitag, den 13. gehabt. Der liegt doch erst gerade hinter uns. Menschen nehmen ein gutes Stellenangebot nicht wahr, weil Sterne, weil das Horoskop eine schlechte Zeit voraussagt. Andere Menschen verschieben den Operationstermin, weil der Biorhythmus nicht stimmt. So haben wir es erlebt in Thun, wo eine Tochter am Spital angerufen hat und gesagt hat, sie solle bitte den Operationstermin, den die Mutter hat müssen wahrnehmen, sollen sie verschieben, den Biorhythmus von der Mutter, das sei nicht gut. Das Spital hat verschoben, haben nicht operiert. Menschen sind gebunden. Dann sollte ich mal zum Coiffeur. Aber der Mondkalender ist ja so schlecht für das Haarschneiden. Bis ich wieder einen Termin habe. Wir lachen. Ich bin überzeugt, es sind viele Menschen, die gebunden sind durch den Aberglauben. Durch alle Gesellschaftsschichten durch. Der Mitterrand hat für seine Entscheidungen Horoskop befragt. Also bis oben in die oberste Spitze können Menschen gefangen sein durch den Aberglauben. Jesus macht frei. Wenn wir ihm glauben und ihm vertrauen, da gibt es nicht die schlechten Tage, das haben wir jetzt gesehen bei dem langen Meter vom Arm. Da gibt es nur die Tage, wo er Gott für uns ist und wo er Gott mit uns ist. Und darum macht Jesus uns frei vom Aberglauben. Ihm dürfen wir vertrauen. Er führt uns auch durch dunkle Täler. Er ist da bei uns. Die Menschen, die ich jetzt so gesagt habe, die haben sich aktiv in die Abhängigkeit vom Aberglauben begeben. Aber damals hat es so eine Ansicht gegeben, dass wenn wir nur mit gewissen Dingen in Berührung kommen, dann können wir schon okkult belastet werden. Dort verschiedene Sachen sind aufgezählt worden. Wo wir von Thun auf Gossau gewechselt haben, haben wir selber im Internet eine Wohnung für uns gesucht. Wir sind die Wohnung anschauen. Wunderschöne Wohnung, helle Wohnung. Und wo die Besitzerin vernommen hat, dass ich Prediger bin, hat sie gerade 100 Franken den Mietzins gesenkt. Aber eines Tages hat es angefangen zu tropfen in der Küche. Von der Decke aber. Und im WC hat es auch angefangen zu tropfen. Die Flachdächer. Der Dachdecker sollte die Lücke herausfinden. Der hat nichts gefunden. Der hat gesagt, das ganze Dach muss gemacht werden und gedeckt werden. Das war der Besitzer zu viel gewesen. Dann hat sie, ohne dass wir es wissen, hat sie einen Routenganger arrangiert. Der ist also mit der Route da auf dem Dach über unseren Köpfen rumgelaufen. Und wir unten, wir haben nichts gemerkt von einer okkulten Macht von dem Routenganger. Der Routenganger hat die Löcher auch nicht gefunden. Der Dachdecker hat nachher dann alles müssen decken. Der Christoph, unser zweites Kind, unser Sohn, der ist während der Seminarzeit, während meiner Seminarzeit in Siegen, in Deutschland, zur Welt gekommen. Wir haben als Familie dort in Eversbach gewohnt, über die Weihnacht und an der Semesterferien sind wir manchmal ein paar Tage da auf Brucko zu den Schwiegereltern, also zu den Eltern von der Annemarie. Jetzt eines Nachts hat der Christoph angefangen schnaufen und kiechen und machen, wir haben nicht gewusst, was ist. Er hat fast keine Luft bekommen, wir haben gedacht, er sticke. Dann hat man ihm ein bisschen Öl gegeben und zuletzt haben wir dann doch müssen zum Arzt, er hat die falsche Krupp gehabt. Niemand von uns hat eine Ahnung gehabt, was das ist und wie man das behandelt. Später aber ist dann die Frage aufgekommen, ob der Kleinbub auch nicht okkult belastet sei. Vielleicht von Vorfahren her. Und in der Nähe, da gibt es einen Mann, der ihn auch lossprechen kann. Jetzt merkt man, wie problematisch das ist. Weil wir Menschen, die anders sind und deren Verhalten wir nicht einordnen können, wenn man die plötzlich als okkult belastet bezeichnet. Wir wissen einiges mehr jetzt über psychische Krankheiten, Epilepsie, wenn jemand die Anfälle bekommt. Kann es auch im Alter noch geben, Altersepilepsie. Schizophrenie, wenn Menschen plötzlich eine Stimme hören und sie dieser Stimme folgen. Manisch-depressive Veranlagung, Angstattacken, ADS bei den Kindern. Lange Zeit sind psychisch-depressive Krankheiten für Christen undenkbar gewesen. Das kann es nicht geben. Das haben Christen nicht. Nicht bei einer Depression gehabt, hat man gesagt, das gibt es bei Christen nicht. Sondern da steckt eben etwas dahinter. Samuel Pfeiffer, er ist Christ und Facharzt für Psychiatrie, hat 300 Fälle von Schizophrenie untersucht. Wie verbreitet in der Laienseelsorge falsche Diagnosen gestellt werden, geht aus einer Untersuchung hervor, die Pfeiffer an über 300 Patienten durchführte. Bei einem Krankheitsbild, das auf Schizophrenie hindeutet, haben über 55% der Seelsorger auf eine dämonische Ursache getippt und 40% der Patienten haben ein Befreiungsritual erlebt, ähnlich fiel das Ergebnis bei starken Ängsten aus. Und er schrieb, wir werden seelisch schwachen Menschen, die uns in der Seelsorge aufsuchen, kaum gerecht, wenn wir ihre Störung als dämonisch bezeichnen. Auch nicht, wenn die Betroffenen selber meinen, okkult belastet zu sein. Oft sind es Menschen, die bereits jahrelang leiden. Sie haben viele Freibetungen hinter sich und die Schwierigkeiten sind trotzdem geblieben. Da mache ich Klammern jetzt vom Exkurs zu und wir gehen wieder zurück in die Synagoge. Was hat das bedeutet, was Jesus gemacht hat? Ganz klar ist, dass die damaligen Menschen keine Kenntnis hatten von psychischen Krankheiten. Besessenheit und Krankheit hat eben Menschen gefangen. Und für die damaligen Menschen ist, wenn jemand so eine Krankheit hatte, war klar, dass der Teufel mit seinen Dämonen dahinter steht. Besessenheit und Krankheit halten Menschen gefangen. Lassen Menschen nicht zu dem werden, wie Gott es vorgesehen hat. Das heißt, die passen nicht ins Reich Gottes. Das ist gottesfindlich. Denn im Reich Gottes, da herrscht Freude, Friede und Gerechtigkeit, sagt der Paulus. Und im Reich Gottes in seiner Vollendung, da wird Gott bei ihnen wohnen und abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. In dem Jesus jetzt befreit hat, macht er deutlich, dass mit ihm, er, wo jetzt kommt, mit ihm schon das Reich Gottes angebrochen ist. Wunder und Austreibung hat damals Jesus bewirkt. Daran besteht für mich kein Zweifel. Aber wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und wir können die Wunder von Jesus nicht mehr wiederholen. Obwohl es immer wieder Leute gibt, die das propagieren und die das auch versuchen. Die sagen, das kann man noch, auch heute. Aber wenn das so wäre, dann gäbe es wahrscheinlich in unseren Gemeinden viel weniger körperlich und psychisch kranke Menschen. Aber in unseren Gemeinden, wo ich bin, da gibt es eben viele, die mit ihrer Krankheit leben, mit ihren Gebrechen, mit ihren Medikamenten, die sie Tag für Tag nehmen, mit ihren Einschränkungen, wo so eine Krankheit, eine psychische oder auch eine körperliche, hinterlässt. Die Wunder, die Jesus da hat, die haben damals an einem besonderen Zweck gedient. In der Evangelie, besonders im Johannesevangelium, werden sie als Zeichen genannt. Zeichen sind etwas, die deuten auf etwas hin. Die weisen auf Jesus hin, dass er der Heilige Gottes ist. Dass er im Auftrag und in der Autorität von Gott lehrt und handelt. Und das macht jetzt die Reaktion von diesen Leuten in der Synagoge deutlich. Von dem Geheilten ist nicht mehr die Rede. Nicht das Wunder ist im Vordergrund gestanden, sondern Jesus. Menschen waren erschrocken, steht da. Sie waren außer sich überwältigt. Was ist das? Eine neue Lehre aus Vollmacht? Selbst den unreinen Geister gebietet er und sie gehorchen ihm. Das steht jetzt im Vordergrund. Was ist das? Ihm, dem Jesus, dem folgen auch die unreinen Geister. Wir denken da an das Wort vom römischen Hauptmann. Der hat zu Jesus gesagt, nein, mein Knecht ist krank, aber du musst gar nicht zu mir kommen, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und da in der Synagoge hat Gott auch nur ein Wort gesprochen, hat Gott Jesus auch nur ein Wort gesprochen, verstumme und fahre aus. Das zweite Mal im Text steht da das Wort Vollmacht, Exousia im Griechischen. Ich habe im Wörterbuch nachgeschaut, Exousia wird übersetzt, die Freiheit, das Recht zu handeln, bestimmen, verfügen, wie man will. Das ist Vollmacht. Niemand kann hindern. Das ist Vollmacht. Ich bin als Kind gerne in die Sonntagsschule. Da hat es noch keine Action gegeben in der Sonntagsschule, aber da hat schöne Geschichten gegeben von Jesus. Und die habe ich geliebt. Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr einzelne Geschichten, aber ich weiß so schwach noch, was die Geschichten bei mir hinterlassen. So einen Eindruck von Jesus. Jesus kann alles. Ja, er hat Vollmacht. Da wird schon angedeutet, was am Ende vom Matthäus-Evangelium steht. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Exousia, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Jetzt steht der letzte Satz. Die Kunde von ihm drang sogleich hinaus ins ganze Umland von Galiläa. Überall in Galiläa ist die Kunde durchgedrungen. Und heute Morgen ist sie sogar nach Brucko zu uns in Gottesdienst, zu dir und mir, die Kunde von Jesus. Der Abschnitt wird uns erreichen, wird uns zu Jesus führen, damit wir ihn erkennen. Und wir könnten einstimmen ins Bekenntnis, wie es der Petrus da hat. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Die zwei Wörter stehen ja im Text. Die hat der Besessene gesagt. Jesus von Nazareth, ich habe erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und das wird heute Morgen die Botschaft bei uns bewirken. Dass wir erkennen, dass der Jesus von Nazareth der Heilige Gottes ist, von Gott kommt. Dass wir an ihn glauben. Der Glauben ist also ganz jetzt auf Jesus gerichtet. Glauben ist mehr als für Wahrhalten. Also das gehört auch zum Glauben, dass man das für Wahrhalten, was Jesus da hat. Aber christlicher Glauben ist mehr. Christlicher Glauben ist mehr wieder ein frommes Leben führen, ist mehr wieder festhalten an christlichen Leitsatz. Das alles gehört zum Glauben. Aber in erster Linie ist doch der Glaube das Vertrauen in Jesus Christus, dass er der Christus ist. Eine persönliche, vertrauensvolle Beziehung zu Jesus, zu Gott, unserem Vater. Und Jesus hat uns Gott alles geschenkt. Darum sollen wir ihn erkennen. Der Friede mit Gott gibt er uns. Freude, freut euch im Herrn alle Zeit. Und nochmals will ich sagen, freut euch. Das hat er uns gegeben. Und der Erlösung, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und die Kunde wird uns erreichen heute Morgen, damit wir erkennen und bekennen, wer Jesus ist. Damit wir eine persönliche, vertrauensvolle Beziehung mit Jesus eingehen. Und wir dürfen dann auch das bekennen, was der David mit Gott erlebt hat. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Amen. Ich möchte euch bitten, dass ihr zum Gebet aufsteht. Herr Jesus, wir danken dir. Gerade für das Wort, den Gottesdienst, den wir haben dürfen miterleben, dass du eben der bist, der kann befreien von der Macht vom Bösen, dass du der Heilige Gottes bist. Danke, dass wir dich so dürfen kennen, als der, der alles gemacht hat für uns, wo alles in dir geschenkt ist, wo wir uns an dir dürfen freuen und mit dir zusammen dürfen leben. Danke, dass wir in dem Glauben dürfen verbunden sein, jeden Tag wieder neu. Und dass wir dir dürfen vertrauen, du führst uns, wie wir es gehört haben, auch wenn unser Leben durch dunkle Täler geht. Auch wenn wir mit Einschränkungen leben müssen, so bist du doch bei uns und mit uns. Dafür beten wir dich an und danken dir. Amen.